NDR Info. Themen des Tages.
Der Bundestag debattiert über die Lage der deutschen Wirtschaft und die Konjunktur. Donald Trump hat einen neuen Chef der US-Notenbank ausgesucht. Hiddensee ist weiter nur per Eisbrecher erreichbar. Und Deutschland-Kroatien, das anstehende Halbfinale bei der Handball-Europameisterschaft. Die Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Schönen guten Abend. 3 Millionen Arbeitslose. Diese Marke wurde im vergangenen Sommer einmal gerissen. Und nun im Januar ist die Zahl der Stellensuchenden nicht nur wieder über 3 Millionen gestiegen. Es ist auch der höchste Stand in einem Januar seit 12 Jahren. Kein guter Impuls für eine Bundestagsdebatte zur Wirtschaftspolitik, jedenfalls nicht für die Bundeswirtschaftsministerin, die gestern schon die Wachstumsprognose für 2026 nach unten korrigieren musste. Philipp Eckstein fasst die Debatte zusammen.
Die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche beschreibt sie aus Sicht einer Autofahrerin.
Hinter uns liegen 2 Jahre Rezession, Rückwärtsgang.
Im vergangenen Jahr dann ein minimales Wachstum.
Seitwärtsgang.
Und jetzt, 2026.
Vor uns liegt die Chance, wieder Fahrt aufzunehmen.
Die Auftragsbücher füllen sich, ein Plus bei den Investitionen und auch wieder mehr privater Konsum. Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit 1% Wirtschaftswachstum. Im nächsten Jahr sollen es dann 1,3% sein. Ministerin Reiche von der CDU.
Das ist noch kein Wirtschaftsboom, aber es ist ein Anfang und die Signale sind ermutigend.
Die Opposition im Bundestag überzeugt das nicht.
1% Wirtschaftswachstum, wenn es gut kommt,
ruft der grüne Parteivorsitzende Felix Banaschak Richtung Wirtschaftsministerin, aber auch in Richtung von Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil, die auch auf der Regierungsbank sitzen.
0,6 Prozentpunkte davon wegen Schulden, die Sie über Jahre verschimpft haben und die nur deswegen Sie machen können, weil wir Ihnen das ermöglicht haben.
Neben den hohen Rüstungsausgaben sind auch die schuldenfinanzierten Investitionen in die Infrastruktur aktuell Wachstumstreiber. Doch die Grünen finden, die 500 Milliarden Euro Sonderschulden werden von der Regierung nicht richtig eingesetzt. Da ginge deutlich mehr. Unzufrieden ist auch die AfD.
Es bewegt sich einfach nichts in unserem Land, jedenfalls nichts nach oben,
sagt live Erik Holm.
Das Gewurschtel geht auch unter Merz und Klingbeil weiter. Mit einer echten Wirtschaftswende hat das nichts zu tun.
Und Janine Wissler von den Linken wirft Wirtschaftsministerin Reiche vor,
statt eine Industriestrategie vorzulegen und Arbeitsplätze zu sichern, erklären Sie den hart arbeitenden Menschen im Land, sie sollten sich mehr anstrengen. Als wären alle faul und als wären die Arbeitsstunden in diesem Land nicht auf Rekordniveau.
Dabei herrscht bei der Debatte zumindest dahingehend weitgehende Einigkeit. Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Armand Zorn von der regierenden SPD.
Die zentralen Säulen des bisherigen Erfolgsmodells funktionieren einfach nicht mehr. Unsere hohe Exportorientierung hat uns einst stark gemacht, heute macht sie uns verwundbar.
Und der SPD-Politiker fragt,
wovon wollen wir morgen leben? Und unsere Antwort ist klar, wir wollen von Technologie, von Innovation, von Zukunftsindustrien leben.
Dafür braucht es vor allem auch mehr private Investitionen. Davon ist Wirtschaftsministerin Reiche überzeugt.
Ziel ist ein Staat, der nicht im Weg steht, sondern den Weg frei macht.
Bei der Debatte im Bundestag wird deutlich, CDU, CSU und SPD wollen mit Blick auf die Wirtschaft gute Stimmung verbreiten und gleichzeitig sich und die Öffentlichkeit darauf vorbereiten, dass Reformen nötig sind und anstehen. Oder wie Katharina Reiche sagt,
die nächsten Jahre sind unser Reformfenster und es steht nicht ewig offen. Nutzen wir es.
NDR Info. Die Meinung.
Wie steht es wirklich um Wirtschaft und Konjunktur? Greift die Strategie der Regierung Merz oder greift sie zu kurz? Der Kommentar von Hans-Joachim Viehwege.
Wirtschaftszahlen klingen meist abstrakt. Ob die Wirtschaft stagniert oder ob sie um 1% wächst, fällt den meisten nicht auf. Außer denjenigen, deren Firmen gerade pleite gehen, die ihren Arbeitsplatz verlieren und, das ist das Entscheidende, nicht so leicht einen neuen finden. Und die Zahl dieser Menschen steigt leider. Was zeigt, dass die Warnungen vor einem dramatischen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit nur zu berechtigt sind. Die Mehrheit der Politiker hat das inzwischen verstanden. Es ist auch schon mal positiv, dass sich kein Kanzler mehr hinstellt und die Klagen der Wirtschaft für das übliche Lied des Kaufmanns hält, wie es noch Olaf Scholz getan hat. Gerade angesichts der internationalen Herausforderungen ist den meisten klar, dass wir ein strukturelles Problem haben, mehr noch viele strukturelle Probleme. Aber werden aus dieser richtigen Erkenntnis auch die richtigen Konsequenzen gezogen? Ich fürchte, nein. Dabei fordert Wirtschaftsministerin Reiche seit ihrem Amtsantritt notwendige Reformen ein. Zum Beispiel im Energiesektor. Hohe Energiepreise können eben auf Dauer nicht allein mit Subventionen gesenkt werden. Vielmehr muss das Energieangebot verbessert werden nach dem fatalen Ausstieg aus der Kernenergie. Oder auf dem Arbeitsmarkt. Man kann nicht nur darüber klagen, dass Arbeitskräfte fehlen, weil die Gesellschaft altert, und dann bei der Rente alles beim Alten belassen. Stichwort Rente mit 63 oder das jüngste Rentenpaket. Man kann auch nicht von Entlastungen sprechen und der Wirtschaft dann ständig neue Lasten überstülpen, sei es bei den Lohnnebenkosten, sei es mit neuen Auflagen wie dem drohenden Tariftreuegesetz. Nur mal eine interessante, wenn auch deprimierende Zahl. Laut einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mussten die Betriebe binnen 3 Jahren 325.000 Arbeitskräfte zusätzlich nur damit beschäftigen, die gewachsene Bürokratie zu bewältigen. Die Wirtschaftsministerin hat zu diesen Problemen wichtige Anstöße gegeben und jetzt wieder dringenden Reformbedarf angemahnt. Doch nicht nur, dass sie regelmäßig auf Widerstand beim Koalitionspartner SPD stößt, auch der eigene Kanzler, der Reiche aus der Wirtschaft zurück in die Politik geholt hat, gibt ihr nicht den nötigen Rückhalt. Viel zu oft ist Katharina Reiche allein zu Hause, leider. Dabei bräuchte es jetzt ein gemeinsames Signal der Regierung an die Wirtschaft, zum Beispiel durch ein Vorziehen der Körperschaftssteuersenkung oder durch die Senkung der Stromsteuer für alle. Und indem man nicht schon wieder über höhere Steuern spricht, das ist kontraproduktiv, wenn man zusätzliche Investitionen will. Denn am Ende geht es nicht um nackte Zahlen, sondern um Menschen und den Wohlstand in diesem Land.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger in den NDR-Info-Themen des Tages. Online-Shops müssen künftig einen einfach zu findenden Widerrufsbutton installieren. Das hat der Bundesrat in seiner ersten Sitzung des Jahres beschlossen. Außerdem wurde ein besserer Schutz vor Greenwashing verabschiedet, damit es keinen grünen Tarnanstrich für Unternehmen und ihre Produkte geben kann. Maximilian Ulrich hat die Sitzung der Länderkammer verfolgt.
Mit einem Klick Produkte kaufen ist leicht. In Deutschland muss es nun genauso leicht sein, den Kauf zu stornieren. Das hat der Bundesrat heute beschlossen. Zukünftig muss man also keine E-Mails schreiben oder minutenlang am Telefon in Warteschleifen hängen, wenn man seinen Kauf bereut. Online-Händler müssen jetzt einen leicht zu findenden Widerrufsbutton auf ihren Seiten installieren. Schon jetzt haben Verbraucherinnen und Verbraucher das Recht, innerhalb von 14 Tagen von einem Kauf zurückzutreten. Der Bundesrat hat auch schärfere Regeln gegen Greenwashing beschlossen. Greenwashing bedeutet, dass Unternehmen nur so tun, als wären ihre Produkte grün, also gut für die Umwelt. Wer in Zukunft seine Artikel als umweltfreundlich oder klimaneutral bewirbt, muss dies auch belegen. Nachhaltigkeitssiegel auf Verpackungen dürfen nur noch von staatlichen Stellen oder nach einem einheitlichen Zertifizierungssystem vergeben werden. Wer dagegen verstößt, muss mit erheblichen Geldbußen rechnen. Diese Regeln gegen Greenwashing gelten ab September.
Ein Dummkopf, einer der dümmsten und destruktivsten Menschen, ein Loser, ahnungslos, eine amerikanische Schande. Nur Auszüge aus Donald Trumps Verunglimpfungen des US-Notenbankchefs. Nein, Jerome Powell wird im Mai, wenn seine Amtszeit an der Spitze der Federal Reserve, der US-Notenbank, ausläuft, kein Vorzeugezeugnis erreichen. Aber es ist eigentlich auch nicht die Aufgabe des Präsidenten, in die Unabhängigkeit der Bank einzugreifen. Und Trump tat es eben, weil Powell nicht nach seiner Pfeife tanzt. Aber nun hat der Präsident seinen Favoriten für die Nachfolge genannt, Kevin Warsh. Washington-Korrespondentin Samuel Jakisch, es sitzt nun eine Reihe von Ministern in Trumps Kabinett oder wurden an die Spitze von Top-Behörden berufen, denen man wirklich nicht vorwerfen kann, sie seien auf dem Papier oder durch ihre berufliche Erfahrung überqualifiziert. Aber Kevin Warsh ist durchaus vom Fach, oder? Wird das die Märkte beruhigen?
Es ist auf jeden Fall auffällig, dass Donald Trump hier eine Wahl getroffen hat, die auf Sicherheit abzielt. Kevin Warsh war schon mal lange Zeit Mitglied im Gouverneursrat. Er wurde dort hineingebracht von George W. Bush als damals jüngstes Mitglied, ist also heute ein extrem erfahrener Mann. Der hat eine sehr eindrucksvolle Karriere hingelegt, erst als Investmentbanker, dann als politischer Berater und eben im Spitzengremium der US-Notenbank. Er ist bestens vernetzt. Also das sollte auf jeden Fall die Sorge mindern, dass hier lediglich eine Marionette des Präsidenten eingesetzt wird, wie er das ja mit vielen anderen Personalentscheidungen durchaus riskiert hat.
Ich habe die Schimpfkanonade zitiert. Was störte Trump am amtierenden Fed-Chef Jerome Powell? Und wird der neue Mann nun gefügiger sein oder jedenfalls im Sinne von Trumps Wirtschaftspolitik arbeiten?
Naja, Trumps Wirtschafts- und auch Finanzpolitik, die verfolgt, muss man ehrlich sagen, zum Teil widersprüchliche Ziele. Also er will einerseits Wirtschaftswachstum und Investitionen, dafür sind niedrige Zinsen gut. Er will aber auch seinen Wählern die Sorge nehmen vor Preissteigerungen, vor Lebenserhaltungskosten, die immer höher werden. Dafür wären hohe Zinsen hilfreich. Er will Kontrolle, er will direkten Einfluss auf die Zentralbank. Er will aber auch, dass die Anleger in den USA vertrauensvoll investieren. Und das machen die nur, wenn sie wiederum Vertrauen haben, dass die US-Notenbank politisch unabhängig ist. Und in diesen Widersprüchen war Jerome Powell immer sehr klar in seiner Abgrenzung zu Donald Trump, der ihn ja selbst nominiert hatte. Und Kevin Warsh wird es dann nicht viel einfacher haben, es all diesen Ansprüchen gleichzeitig recht machen zu können.
Wie steht die Wirtschaft denn da nach einem Jahr Trump in der zweiten Amtszeit? Also Wachstum, Arbeitslosigkeit, Inflation. Trump war im Wahlkampf ja durchaus mit massiven Versprechen durchs Land gereist und ist auch dafür gewählt worden. Liefert er?
Es läuft grundsätzlich ganz solide. Also die Wachstumszahlen, die stimmen, die Arbeitslosenzahlen sind nicht dramatisch und auch die Inflation ist an sich nicht schlecht. Trumps Problem ist, dass diese tollen Wachstumszahlen vom Börsenmarkt, die gehen zurück vor allem auf Unternehmensbewertungen, weil sie massiv investieren in künstliche Intelligenz, in Rechenzentren, aber nicht, weil sie im großen Stil Leute anstellen oder die Löhne erhöhen. Und deshalb kommt dieses Wachstum nicht wirklich an bei vielen Verbrauchern hier in den USA, sondern Trump war auch diese Woche wieder auf Tournee in wichtigen Bundesstaaten politischen, wo er die Menschen getroffen hat, ihnen dickere Gehaltschecks versprochen hat, günstige Hausbaukredite, staatliche Förderung für Geldanlagen. Aber das bleibt bei dem Widerspruch für viele Amerikaner, dass diese Erfolgsmeldungen ihres Präsidenten, dass sie die in ihrer persönlichen Haushaltskasse an der Supermarktkasse noch nicht so richtig spüren. Da fühlt sich das noch nicht so erfolgreich an.
Noch einmal zur Personalie Kevin Warsh. Kann Trump einfach eine Person benennen und einsetzen oder sehen die Checks and Balances ein objektiveres Verfahren vor? Was sind denn die nächsten Schritte?
Das System sieht vor, dass der Präsident durchaus erstmal einen Namen nominiert und dann müssen die Senatoren im US-Kongress diese Wahl bestätigen, also die Vertreter der Bundesstaaten. Dort wird Kevin Warsh jetzt erstmal befragt werden vor dem verantwortlichen Komitee. Die haben dafür 1-2 Monate Zeit. Und da wird es auch kritische Fragen geben, vor allem zum Thema Unabhängigkeit der Zentralbank, vor allem an die Regierung, weil viele Senatoren immer noch sehr sauer sind, dass Donald Trump in seinem Streit mit dem jetzt noch amtierenden Chef Jerome Powell, da hat er versucht, gegen ihn persönlich auch strafrechtlich ermitteln zu lassen wegen einer angeblichen Veruntreuungsgeschichte. Das haben viele empfunden als eine Grenzüberschreitung des Präsidenten in die Unabhängigkeit dieser Zentralbank. Also das wird kein Spaziergang da im Senat, aber politisch ist es trotzdem wahrscheinlich, dass der Senat am Ende zustimmt, gerade weil Kevin Warsh Personalie auf dem Papier so eine hervorragende Besetzung ist. Und auch bei allem Clinch mit dem Präsidenten hat ja niemand ein Interesse, die Institution US-Notenbank zu beschädigen. Dafür ist sie einfach viel zu wichtig.
Einschätzungen von Washington-Korrespondent Samuel Jakisch. Ein typisches Beispiel, wie im Krieg gegen die Ukraine aneinander vorbei verhandelt wird und der US-Präsident glaubt, der Friede stehe vor der Tür, ist das, was wir seit gestern hören und was wir eben nicht hören. Zuerst hat Donald Trump berichtet, Präsident Putin habe eine Woche Waffenruhe angeboten. Jedenfalls ein Aussetzen des Beschusses ukrainischer Städte mit Raketen und Drohnen, weil es ja so kalt sei. Dann hieß es aus Moskau, das gelte natürlich nur für Energieanlagen, worauf Präsident Zelensky anbot, solange auch in Russland, Energieanlagen zu verschonen, die man nämlich durchaus häufig trifft. Björn Blaschke schildert, was Moskau wirklich umtreibt, Trump wieder klar auf seine Seite zu ziehen für anstehende Verhandlungen oder deren Scheitern.
Der Sprecher des Kreml, Dmitri Peskow, hat erklärt, dass Moskau Donald Trumps Bitte zugestimmt habe. Peskow kurz und bündig. Ja, natürlich. Es gab eine persönliche Anfrage von Präsident Trump. Gestern noch hatte Peskow nicht kommentieren wollen, was russische Militärblogger über eine angebliche Energiewaffenruhe, zwischen Russland und der Ukraine geschrieben hatten. US-Präsident Trump erklärte dann allerdings am Abend, er habe angesichts der erwarteten Kältewelle in der Ukraine Kreml-Chef Wladimir Putin um einen Gefallen gebeten. Er möge die Angriffe auf Kiew und weitere ukrainische Städte für eine Woche aussetzen. Trump fügte hinzu, Putin hat dem zugestimmt und ich muss Ihnen sagen, das war sehr nett. Nettigkeit nennt Kreml-Sprecher Peskow das nicht. Zu den Details gibt es dem bereits Gesagten nichts hinzuzufügen. Ich möchte nur noch einmal betonen, dass es um die Schaffung günstiger Bedingungen für die Verhandlungen geht. Wohl eine Anspielung auf die am Sonntag anstehenden russisch-ukrainischen Gespräche in Abu Dhabi. Die Ukraine meldete allerdings, in der vergangenen Nacht habe es mehr als 100 Drohnenangriffe aus Russland gegeben. Das heißt, wenn Putin nun die Waffen bis zum 1. Februar schweigen lassen will, wäre das keine Woche. Aber immerhin eine Feuerpause bis übermorgen. Putin hatte eine solche Unterbrechung der Kämpfe stets abgelehnt, verbunden mit dem Hinweis, die Ukraine würde eine Feuerpause nur dafür nutzen, ihre Einheiten neu zu formieren. Obendrein würden die europäischen Verbündeten Kiews in dieser Zeit ihren Waffennachschub verstärken.
In einer Station der Hamburger Hochbahn im Stadtteil Wandsbek sind gestern Abend zwei Menschen ins Gleisbett gestürzt, von einer einfahrenden Bahn überrollt worden und zu Tode gekommen. Nachdem, was geschockte Zeugen sagten und Kamerabilder an der Station zeigen, riss ein Mann eine junge Frau mit sich, auf die er in der Situation aber wohl rein zufällig stieß. Was wir wissen, fasst Silvia Buckel aus der Norddeutschland-Redaktion zusammen.
Laut Polizei handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Südsudan. Einem Polizeisprecher zufolge soll er abgewartet haben, bis die U-Bahn um kurz nach 22 Uhr in die Station einfuhr. In dem Moment sei er auf die 18-Jährige zugegangen, um sie fest zu umklammern. Dann habe er sie mit sich ins Gleisbett vor den einfahrenden Zug gezogen. Beide starben noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kannten sich die beiden nicht. Das Motiv des Mannes ist unklar. Nach offiziell bisher nicht bestätigten Berichten von Reportern haben Menschen vor Ort gesehen, wie der Mann über den Bahnsteig torkelte. Dann sei er zu der jungen Frau gegangen und soll einige Worte an sie gerichtet haben, bevor sie packte und mit sich vor die einfahrende Bahn zerrte. Die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Mehrere Menschen, die den Vorfall mit ansehen mussten, wurden von Seelsorgerinnen und Seelsorgern des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Die Polizei will nun die Aufnahmen der Videoüberwachung weiter auswerten und Zeuginnen und Zeugen befragen. Der U-Bahn-Verkehr war in der Nacht bis Betriebsschluss eingestellt worden, läuft jetzt aber wieder im Normalbetrieb.
Eine vereiste Meeresoberfläche der Ostsee, das trifft auch in kalten Wintern vor allem küstennahe Gewässer und am wahrscheinlichsten Boddengewässer, so wie um Hiddensee. Nicht einmal die Fähre Fitte kann die Insel noch von Rügen aus erreichen, denn die hat einen Eisschaden. Und so hängt die Versorgung seit Anfang der Woche an einem Noteisbrecher. Der bringt Medikamente, Post und ein paar Lebensmittel. Sophie Lubjinski berichtet.
Die Fähre MF Fitte, die bisher zwischen den beiden Inseln hin und her gefahren ist, war am Dienstag durch die Eislage leckgeschlagen. Die Reederei Weiße Flotte hatte bislang ihren eigenen kleinen Eisbrecher Swanti den Weg freibrechen lassen. Dieser darf auch mal im Notfall Personen befördern, aber dafür müssen Genehmigungen erteilt werden. Da gab es in den letzten Tagen viel hin und her zwischen Reederei, Wasserstraßenschifffahrtsamt und lokalen Politikern. Aber gestern kam dann das Gutachten der Behörde. Und das besagt, 20 Personen pro Fahrt dürfen mit. Einige der knapp 1000 Einwohner der autofreien Insel Hiddensee müssen aber regelmäßig aufs Festland für wichtige Arzttermine oder für die Arbeit, wie zum Beispiel dieser Bauer.
Sind Landwirte, bis in Dieselhohe. Ja, ist wenig noch im Tank.
Seit gestern gibt es einen richtigen Notfahrplan zwischen zwei Orten auf Hiddensee und Rügen. Für Leute, die nicht aufs Festland müssen, ist die Lage eigentlich recht entspannt. Die Grundversorgung der Insel ist gesichert. Einige Lebensmittel, Medikamente, Post und dringend benötigte Waren werden weiterhin durch den Eisbrecher Swanti auf die Insel transportiert. Eine Insulanerin erzählte, dass die Einheimischen die Lage, typisch norddeutsch, nicht so dramatisch finden. Corona sei anstrengender gewesen. Die Regale in den Supermärkten seien etwas etwas leerer als üblich und das für die Ferienzeit eingeplante Personal habe nun weniger zu tun. Sie sagte aber auch, man merke, wie viele Leute da momentan am Arbeiten sind, dass alles läuft. Wie beispielsweise Hiddensees Bürgermeister Thomas Genz. Er sagt, es handele sich da derzeit um keine dramatische Situation, aber begeistert ist er von der Lage trotzdem nicht.
Das ist, wie gesagt, ein normaler Winter, der uns ja jedes Jahr eigentlich wieder mal ereilen könnte. Das größte Problem, was ich eigentlich sehe, dass dies schon ausreicht, um eine Notversorgung notwendig zu machen. Wir haben also kein, sag ich mal, die Aufforderung richte ich nicht an die Reederei Hiddensee in erster Linie, sondern an das Land und an den Bund. Wir haben keine alternative Möglichkeit, um eine Insel wie Hiddensee im Normalfall, in einem normalen Winterfall, so zu versorgen, wenn mal das einzige Schiff ausfällt. Das kann eigentlich nicht möglich sein. Und hier müssen wir dringend was tun in Zukunft.
Außerdem gibt es auch Unterstützung von der Görmitz. Das ist ein größerer Eisbrecher vom Wasserstraßenschifffahrtsamt. Die Görmitz hat bereits am Mittwoch die Inselbelieferung der Hiddensee-Logistik übernommen. Denn der Eisbrecher Swanti ist zu klein, um 32 Paletten Ware zu transportieren. Und auch am Montag soll sie wieder Lebensmittel liefern. Die leckgeschlagene Motorfähre Fitte der Reederei Hiddensee ist in der Stralsunder Volkswerft heute aus dem Wasser geholt worden. Man hoffe darauf, dass sie innerhalb der nächsten 2-3 Tage repariert werde, so Knut Schäfer von der FRS Weiße Flotte. Die Werftmitarbeiter in Stralsund würden dafür extra das Wochenende durcharbeiten. Und dann sind da ja noch die Touristen. Hiddensees Bürgermeister Thomas Genz hat aber schon mehrfach an die Gäste appelliert, dass sie trotz der anstehenden Ferien in vielen Bundesländern erstmal auf die Anreise verzichten sollen. Der touristische Reiseverkehr ist bis einschließlich kommenden Dienstag nicht möglich.
Sophie Lübjinski aus Vorpommern in den NDR-Info-Themen des Tages. In gut 20 Minuten wird es für die deutschen Handballer ernst. Dann wollen sie bei der EM gegen Kroatien den Einzug ins Finale perfekt machen, Max Seib.
Ja, es wäre das erste EM-Endspiel für das deutsche Team seit 10 Jahren, seit dem Titelgewinn damals in Polen. Wir übertragen die Partie bei NDR Info live und in voller Länge. Und einer der beiden Reporter ist dann gleich Thomas Kos. Wir haben ihn vorab gefragt, geht Deutschland für ihn als Favorit in dieses Spiel?
Ja, die deutschen Handballer sehe ich im Halbfinale in der Favoritenrolle. Sie haben diese Hammer-Hauptrotengruppe überstanden und in der Vorbereitung auf dieses Turnier zweimal souverän gegen Kroatien gewonnen. Das gibt Selbstvertrauen. Und während Deutschland ohne Reisestress im gewohnten Umfeld bleibt, gleiches Hotel, gleicher Spielort in Herning, haben die Kroaten deutlich mehr Belastung, weniger Regeneration, mehr Reisestress durch die Anreise aus dem 330 Kilometer entfernten Malmö. Dazu mussten sie ihre letzten beiden Hauptrundenspiele ohne Ruhetag dazwischen absolvieren. All das hatte die DAB-Auswahl nicht und sie zeigte gegen Frankreich ihre bislang beste Turnierleistung. Das Selbstvertrauen wächst, der Kader ist breit und immer wieder ragt jemand heraus. Gegen Frankreich war es Juri Knorr, der Spielmacher. Genau diese Breite im Kader macht Deutschland im Halbfinale so gefährlich.
Los geht's in einer guten Viertelstunde um 17.45 Uhr. Dann klärt sich, wer es ins Finale schafft. Die Partie, wie gesagt, live und in voller Länge hier bei uns bei NDR Info und auch im Ersten. Den Einzug ins Finale verpasst hat heute Tennisstar Alexander Zverev bei den Australian Open. 5 Sätze, 5,5 Stunden, so lange ging das Halbfinale gegen die Nummer 1 der Welt, den Spanier Carlos Alcaraz. Am Ende allerdings ohne Happy End für Zverev. Mehr von Matthias Kammern.
Es war bestimmt die bitterste Niederlage in der Karriere von Alexander Zverev hier im Halbfinale der Australian Open. Nach 5:3 Führung im 5. Satz, nach knapp 5,5 Stunden doch noch mit 5:7 in diesem 5. Satz gegen Carlos Alcaraz zu verlieren, das schlägt möglicherweise alles. Und wir hatten alles in diesem Match. Erst die 2-Satz-Führung für den Spanier, der als sicherer Sieger schon nach 2 Sätzen aussah, dann die Krämpfe bei dem Weltranglisten Ersten, die ihn fast zur Aufgabe zwangen. Dann hat er sich erholt, nachdem er die Sätze 3 und 4 in Tiebreak verloren hat. Und dann eben dieses auf die Spitze treiben, dieses Spiels über 5 Stunden und 27 Minuten ging es. Die längste Partie, die Alexander Zverev je gespielt hat und wahrscheinlich eine, die sehr schwer wird, zu verknusen.
Ganz bitter also für Alexander Zverev. Carlos Alcaraz trifft dann im Finale auf den Allstar Novak Djokovic.
Max Seib mit dem Sport in den NDR Info. Themen des Tages am Freitag.